Ich hatte Glück in meinem Leben, ich habe gearbeitet und habe Freude gehabt und bin stolz. Ich meine, wenn ich zurücklege, 50 Jahre, ist schon eine Zeit.
Es ist eine lange Zeit und das macht mich auch stolz, zu sehen, was mein Vater alles aufgebaut hat und was ich weiterführen durfte.
Mein grösster Wunsch, dass er das Geschäft einmal übernimmt, ist in Erfüllung gegangen. Bin ich sehr, sehr stolz und glücklich, dass er den Schritt gemacht hat.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren und schon der letzten Ausgabe, der letzten Folge unserer Sommer-Spezialserie über Lugano, über das Tessin. Wir haben über verschiedenste Facetten dieses wunderschönen Südkantons und dieser prächtigen Wirtschaftsmetropole Lugano gesprochen. Nun die letzte Folge. Hinter uns sehen Sie einen markanten Berg. Lieber Christoph, was ist heute das Thema der letzten Folge über Lugano?
Grüezi miteinander. Wir wollen tatsächlich über diesen Berg sprechen, zuvor aber vielleicht der Ort, wo wir uns gegenwärtig befinden. Das ist der Parco Ciani, Ciani geschrieben, nach einem berühmten Luganeser Gebrüderpaar, die eben diesen Park gegründet haben und hier auch ein herrliches Palazzo erbaut haben, zwischen 1840 und 1843, das noch besteht. Diese beiden Brüder, Giacomo und Filippo Ciani, hatten eigentlich ursprünglich als Familie aus dem Blegnotal stammend in Mailand großen finanziellen Erfolg, sind dann aber aus politischen Gründen, weil sie nicht österreichfreundlich waren, aus Mailand hierher wieder gewissermaßen als politische Flüchtlinge gekommen. Sehr wohlhabend, haben sich aber auch in der Politik eingebracht. Der eine Bruder war Nationalrat, allerdings für relativ kurze Zeit, und Grossrat länger. Und der andere war dann hier Regierungsrat, Staatsrat. Und dieses Palazzo, der hier steht, das ist etwas ganz Besonderes. 13 herrliche Räume, 3 Stockwerke, neoklassizistisch und mit vielen Kunstwerken im Innern. Seit 1912 ist dieser Park öffentlich, etwa 64.000 Quadratmeter, herrlich bepflanzt mit sehr, sehr schönen und vielfältigen Bäumen, mit Blumen, mit Rasen, mit Kunstwerken dazwischen. Einer der schönsten Parks der Schweiz.
Was ist der Sinn und Zweck dieses Parks? Was war die Idee dahinter? War das einfach ein Geschenk an Lugano oder hatte man eine Vision mit diesem Park?
Die Vision beim Kauf war natürlich, diesen Park der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, auch diesen herrlichen Seeanstoß, um eben sich hier zu ergehen, um hier zu spazieren, um sich zu erfreuen an der wunderbaren Landschaft, am See, an den Bergen und an den Pflanzen, die es hier zu bestaunen gibt. Das war sicher eine große Tat, dass man sich hierzu entschlossen hat, dass dieser Park öffentlich werden konnte.
Und bestaunen kann man eben auch den Salvatore, den Hausberg von Lugano, hinter uns markant in die Landschaft gezimmert. Was gibt es über diesen Berg zu sagen? Was ist der Hintergrund vielleicht?
Ja, der Monte San Salvatore, benannt nach dem Beinamen von Christus, der Retter, der Heiler, der Heilsbringer. Dieser San Salvatore ist über 900 Meter hoch und er ist befahrbar seit 1888 mit einer Seilbahn und hat eine Zwischenstation, ist aber nicht elektrifiziert in dem Sinne, sondern wird wirklich immer noch gezogen durchs Seil, durch die beiden Wagen. Das ist eine faszinierende technische Vorrichtung. Und in 10 bis 15 Minuten ist man auf dem Berggipfel und genießt da eine ganz fantastische Aussicht auf die Alpen, auf den Luganersee bis in die Poebene hinunter. Natürlich auch auf die ganze Stadt Lugano. Der ganze Berg befindet sich auch auf Stadtgebiet von Lugano.
Was ist die Bedeutung dieses Berges für Lugano? Hat er ja eine tiefergehende Bedeutung für die Stadt als Wächterfunktion? Ich weiß nicht, gibt es das überhaupt?
Er hat sicher eine ganz große Bedeutung als Identifikationsmerkmal dieser Monte San Salvatore gehört nun einmal zu Lugano. Man vergleicht ihn auch mit dem berühmten Zuckerhut von Rio de Janeiro, auch mit einer auffälligen Gestalt. Also es ist wirklich ein wunderbar grün bewaldeter Berg, der auffällt und der zu Lugano gehört seit je, der wirklich ein Hausberg geworden ist.
Auch ein Wahrzeichen, oder hat Lugano ein anderes Merkmal, das es auszeichnet?
Ich meine landschaftlich eindeutig ein Wahrzeichen, vielleicht das Wahrzeichen. Auf der anderen Seite der ringförmig angelegten, im Halbkreis angelegten Stadt natürlich der Monte Bre. Der ist dann aber massiv bebaut heute bis in weite Höhenlagen. Und darum ist der San Salvatore als Naturspektakel, als Naturereignis etwas ganz Besonderes geblieben.
Was gibt es abschließend von dieser Sommerserie über Lugano zu erzählen, über die Landschaft, den Tourismus, die Bedeutung, die Geschichte? Was ist da als Fazit einigermaßen festzuhalten?
Man kann vielleicht, bevor wir zum Allgemeinen kommen, noch ein, zwei Worte über den San Salvatore doch verlieren. Man fährt hier hoch von Paradiso aus, ist eine Bahn eingerichtet, wie ich gesagt habe, und die Natur ist einzigartig, also die Trockenwiesen, die Pflanzen, die man hier bestaunen kann und eben auch die Fauna. Die Tierwelt ist ganz besonders, man findet viele Reptilien, Schlangen, die sehr selten sind. Man hat Teile dieses Berges auch versucht zu besömmern mit dem Vieh. Vor allem natürlich im Zweiten Weltkrieg, als man auf jeden Quadratmeter gewissermaßen angewiesen war. Da haben polnische internierte Soldaten diese Alp am San Salvatore gewissermaßen planiert, bereitgestellt. Und diese Sömmerung des Viehs wurde dann aber eingestellt vor etlichen Jahrzehnten, weil sich das nicht mehr lohnte. Es gibt auch Klettergebiete, allerdings gefährlich und nur für wirklich geübte Kletterer zu empfehlen, da wo es eben Fels gibt an diesem Berg. Und ganz oben haben wir einerseits ein Museum, das die Geologie zeigt, die Landschaft, auch die Kirchengeschichte dieses Monte San Salvatore. Und wir haben auffällig dann auch eine Kapelle. Vor allem, was wir jetzt sehen, ist der 80 Meter hohe Swisscom-Empfängerturm, der also die Schweizer Sender natürlich bedient, vor allem die Tessiner Sender, aber eben auch den Privaten zur Verfügung steht und sogar auch den italienischen Sendern des RAI.
Für alle Zuschauer, die uns vielleicht aus der Ferne, aus Deutschland und anderswo zuschauen, was macht das Tessin auch ein Hotspot für Weintourismus?
Ja, das Tessin ist wichtig, hat einen ganz speziellen Wein, der sehr geschätzt wird in der Schweiz. Die Qualität wird immer besser, da geben sich die Winzer enorme Mühe. Ich möchte jetzt nicht eine bestimmte Lage hier herausheben, sonst sind die anderen unzufrieden. Es gibt eine ganze Reihe von ganz vorzüglichen Lagen, vom Weißwein wie auch vom Rotwein. Es gibt spezielle Sorten, wie wir sie kennen. Und es ist längst nicht mehr so wie vor vielen Jahrzehnten, als über den Schweizer Wein gespottet wurde, inklusive Tessiner Wein, als man eben die Franzosen für das Ende quasi der Menschheit erklärte und den absoluten Gipfel, oder eben auch die Italiener dann viel besser bewertet waren. Also heute ist der Tessiner Weinbau wirklich etwas vom Fantastischsten. Und es wäre fast zu wünschen, dass die Menschen, gerade auch die jungen Menschen, wieder etwas mehr Wein konsumieren. Vor allem Schweizer und Tessiner Wein.
Kommen wir nun zum großen Bogen. Was macht das Tessin für dich einzigartig? Was ist speziell festzuhalten von unserer Sommerserie 2026 um Lugano, um das ganze Tessin?
Man sagt ja gemeinhin, das Tessin ist schön. Wenn wir ins Tessin fahren, sei es mit dem Auto, sei es mit dem Zug, ist natürlich längst nicht alles so wunderschön. Also wir sehen da Gebiete, die natürlich industrialisiert sind, die stark bebaut sind, die vielleicht auch ein Stück weit etwas verschandelt wirken. Aber es gibt natürlich einzigartige Schönheiten im Tessin. Es gibt landschaftlich außerordentlich Reizvolles. Und da sind natürlich die Gegenden hier, um die Seen zu betonen, aber eben auch die einsamen Bergtäler, die eine ganz spezielle Stimmung erzeugen und wo sich eben auch viele Feriensuchende niedergelassen haben und sich vielleicht mit eigenen Rustikos erfreuen der schönen Landschaft, wie sie eben noch ursprünglich ist, vielfach unberührt. Das gilt natürlich für die Seen etwas weniger, da ist dann mehr Leben.
Was ist vielleicht eine überraschende Facette des Tessins, vielleicht auch Luganos?
Überraschend ist vielleicht hauptsächlich, dass natürlich man wenig Italienisch hört. Wenn wir uns hier umgehört haben in den Cafés, auf den Straßen, in den Verkehrsmitteln, da werden manche andere Sprachen gesprochen und vor allem natürlich Deutsch-Schweizerisch. Das ist nicht immer ganz einfach und es gibt da eben auch Leute, die glauben, sie können da einfach in schnarrendem Mundartdeutsch oder Hochdeutsch bestellen, ohne sich ein bisschen wenigstens bei der Begrüßung ums Italienische zu bemühen. Also man sollte doch als Gast hier bedenken, wir sind in einer anderssprachigen Kultur und es wäre wünschenswert, wenn man sich, soweit man sich das zutrauen kann, doch ein bisschen auch um diese Sprache bemüht.
Wie denken die Tessiner über Deutschschweizer? Ist das eine Liebesbeziehung, eine Hassbeziehung? Ist es beides?
Es ist beides. Natürlich weiß man, dass man der deutschen Schweiz auch einiges verdankt, dass die deutsche Schweiz doch durchaus zum Aufschwung des Tessins auch beigetragen hat. Aber es ist immer eine Frage des Maßes und manchmal ist es halt zu viel des Guten. Das gilt für die Deutschschweizer, das gilt natürlich auch für die Deutschen, die sich hier niedergelassen haben oder die hier Ferien machen. Also wenn man sich hier ein bisschen einstellt auf eine andere Kultur, gerade auch wenn man eine Kirche besucht, das sollte man nicht in kurzen Hosen oder die Damen im Ärmelkleidchen und mit tiefem Ausschnitt, das ist eben etwas, wo man sich doch ein bisschen auf eine andere Kultur einstellen müsste.
Wenn man über das Tessin spricht, dann denken viele an Ascona. Unglaublich schön, über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Warum ist Lugano gerade so schön, wenn nicht sogar schöner?
Ja, Lugano ist natürlich etwas neuer, auch von den Gebäuden her. Da sind ganz wesentliche Gebäude ab den 1830er Jahren erst entstanden, auch wenn es eine alte Altstadt gibt. Aber da ist natürlich Ascona noch einiges urtümlicher von den Gebäuden her. Und es gibt weniger Bausünden, könnte man mal sagen. Also Ascona natürlich an diesem weitreichenden und aussichtsreichen Lago Maggiore gelegen, ist etwas ganz Besonderes. Aber es ist auch schwer vergleichbar. Lugano hat seine Qualitäten. Vergleichbar mit Ascona wäre vielleicht das Altstädtchen von Morgote, ebenfalls ganz wunderschön in der Bausubstanz auch erhalten. Und auch dort ein herrlicher Park, der öffentlich ist und der mit einzigartigen Pflanzen bestückt ist.
Was weißt du über den Luganersee? Was ist da speziell? Was macht ihn einzigartig?
Der Luganersee hat verschiedene Arme, der eben auch einigermaßen interessant ist insofern, weil die Landschaft da vollkommen wechselt. Wir haben Hänge, die noch vollkommen grün sind, bewachsen mit Bäumen bis zum Ufer. Wir haben dann massive Bebauungen auch. Der Luganersee wird unterbrochen durch den Damm von Melide, eine rege Verkehrstätigkeit natürlich, sowohl was die Autos betrifft, wie auch die Eisenbahn. Übrigens die A2 führt unter dem San Salvatore hinter uns durch, also auch eine Autobahn Richtung Süden. Also es sind sehr, sehr vielfältige Aspekte an diesem Luganersee. Dann eben auch sehr, sehr schöne Städtchen, intakte Städtchen noch zu besichtigen, neben der massiven Bautätigkeit, Bausünden, wie halt zum Beispiel auf italienischem Territorium gewisse Casinos, Campione ist ein Stichwort, nicht sehr erfreulich jetzt für mich, aber eben jedem das Seine, nicht jeder findet dasselbe schön und gut.
Was zeichnet die Luganesi aus? Was macht sie einzigartig, speziell, charakterlich, bedeutungsvoll?
Die Luganesi sind schnell, sind temperamentvoll, sind sicher auch geschickt, sind wirtschaftlich rege, aber den eigentlichen Luganesen gibt es natürlich immer weniger. Es sind sehr viele hierher gekommen, um hier zum wirtschaftlichen Leistungspotenzial beizutragen, sodass man wahrscheinlich Ur-Luganesi nur noch mit der Lupe finden kann. Das ist natürlich heute auch ein ganz großes Völkergemisch.
Und könntest du mal mit diesem Vorurteil, dass Tessiner verkappte Italiener seien, aufräumen? Warum steckt im Tessiner viel mehr Schweizer als Italiener?
Das geht natürlich hier darum, dass diese, sagen wir, allzu große Leichtigkeit der Italiener, vielleicht auch ein bisschen, dass man mal nicht so pünktlich ist, nicht so sorgfältig, ein bisschen auch nicht alle Arbeiten da aufs Zuverlässigste ausführt. Das sind vielleicht auch Vorurteile, aber das haben die Tessiner weniger. Die Tessiner sind insofern in den vielen Jahrhunderten doch Schweizer geworden, die ebenso die Pünktlichkeit, die Zuverlässigkeit, die Sauberkeit schätzen. Und so gesehen ist das Tessin natürlich ein überraschendes Stück Schweiz. Und man merkt das hier schon am See, dass natürlich, wenn man die Grenzen überschreitet, nicht mehr alles so ganz gepflegt und sauber ist, wie wir das hier auf Schweizer Seite erleben dürfen.
Du hast es in einer vorangegangenen Folge hast du es beschrieben, dass es doch bemerkenswert ist, wie gut die Tessiner sich in der Schweiz, in der deutsch sprechenden Schweiz, integrieren, vor allem auch sprachlich. Warum fällt den Tessinern das Schweizer Mundart dermaßen leicht?
Das ist ein erstaunliches Phänomen. Also die Sprachfähigkeit der Tessiner habe ich oft bewundert. Das Französisch ist ja schon fast ähnlich wie das Italienisch, das kann man noch begreifen. Aber eben, dass sie auch so gut Deutsch sprechen, vielfach, das gilt natürlich auch nicht für alle, aber dass viele so gut Deutsch sprechen, ist erstaunlich. Das ist für viele auch wirtschaftlich eine Notwendigkeit, weil man eben oftmals in der deutschen Schweiz die wirtschaftlichen Grundlagen findet. Und auch in der Politik ist es von großem Vorteil, wenn man Deutsch sprechen kann. Viele sprechen auch Französisch im Parlament. Wenn man im Parlament des schweizerischen Gemeinwesens die italienische Sprache hört, dann richtet sich das meistens an die eigene Wählerschaft, dann geht es meistens um ein Problem des Tessins. Wenn aber national diskutiert wird, haben eigentlich die Tessiner Abgeordneten heute die Fähigkeit und eben auch die Möglichkeit, Deutsch oder Französisch zu sprechen, wenn sie wirklich verstanden werden wollen.
Was ist die Essenz des Tessins von Lugano? Warum oder was sollte jeder Mann und jede Frau über diese wunderbare Region hier wissen?
Man müsste unbedingt wissen, dass ein Besuch sich jederzeit lohnt. Das gilt übrigens nicht nur für die Hochsaison jetzt im Hochsommer, das gilt für die Frühlingszeit, die hier sehr früh beginnt. Das kann schon im Februar sein. Selbst im Winter ist es schön. Ich bin hier auf dem See schon im ausgehenden November gefahren. Das war ein wunderbarer Tag, tiefblau. Ich bin nach Morcote mit dem Schiff. Es war fast wie im Sommer, noch im November. Also da kann man ganz Erstaunliches erleben. Natürlich gibt es auch Regen, natürlich gibt es auch Gewitter und es kann auch Schnee fallen.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit über diese Tage, über unsere Sommerspezialtage. Wir verabschieden uns mit dieser Ausgabe, wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und viel Vergnügen mit dem sonstigen Programm der Weltwoche. Wir melden uns ab aus dem Tessin, wünschen Ihnen alles Gute und vielen herzlichen Dank.